Was wir aber gemerkt haben eben ist, dass wir verschiedene Führungsstile an den Tag legen. Wir sind wirklich, und das ist auch kein Bullshit, im Harmonischen auseinandergegangen. Ist der Prozess komplett harmonisch gewesen? Nein. Flurfunk und Gossip ist wirklich das, was niemand braucht. Und nach Gossip kommt Zynismus und Zynismus ist das, was Kulturen zerstört.
Hallo bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast treffen wir uns mit Gründerinnen und Gründern und manchmal auch mit Investorinnen und Investoren und sprechen mit ihnen über ihren Weg in die Szene. Bei mir ist heute Gregor Stühler zu Gast. Er ist der Gründer und CEO vom KI-Startup ScoutBee. Die Würzburger Firma hat erst Anfang des Jahres eine Mega-Finanzierungsrunde hingelegt. 54 Millionen Euro haben sie insgesamt eingesammelt. Und kürzlich gab es jetzt wieder Neuigkeiten. Denn ziemlich überraschend sind 3 der 4 Gründer aus dem operativen Geschäft ausgestiegen. Wie es dazu kam, das erzählt mir Gregor im Podcast und er spricht auch über die Anfänge von ScoutBee. Eine Zeit, in der er zwischendurch sich vor allem von Reis ernährt hat. Gregor, du bist mir jetzt gerade zugeschaltet. Wir sitzen gar nicht in einem Raum. Wo bist du denn gerade?
Hallo Sarah, viele Grüße aus Würzburg. Ich sitze hier in unserem Büro hier in einer kleinen, aber schnucklichen Telefonkabine.
Okay, sehr gut. ScoutBee hat ja Büros in Würzburg und in Berlin. Du bist jetzt gerade in Würzburg. Wie teilst du dir denn normalerweise so die Zeit auf? Also machst du halb-halb oder?
Genau, also tendenziell tatsächlich halb-halb. Zurzeit allerdings eben mit Pausen. Das heißt, wenn ich in Berlin bin, versuche ich dann zwischen den Offices nochmal 3-4 Tage Pause einzurichten, um eben nicht dieser Superspreader zu sein. Aber ansonsten bin ich tatsächlich eine Woche in Würzburg, eine Woche in Berlin oder 2 Wochen am Stück.
Okay, und dann machst du zwischendurch selbst Quarantäne bei dir zu Hause?
Genau, richtig. Schließe mich dann 2-3 Tage mein Zimmerchen ein und gucke, ob der Hals kratzt. Wenn nicht, dann passt alles.
Okay. Und wie ist es denn, seid ihr mehr Leute in Berlin schon mittlerweile?
Ja, Berlin hat schon seit mehreren Monaten tatsächlich Würzburg überholt. Einfach weil wir natürlich hier eine viel bessere Verfügbarkeit von Talent haben. Einfach auch aus der klaren Zahl heraus, dass Würzburg einfach 40 Mal kleiner ist als Berlin. Nevertheless sind beides extrem starke Standorte, auch von der Intellectual Firepower her. Nevertheless ist es aber so, dass Berlin natürlich auch dadurch, dass sie jetzt die größte Stadt Europas geworden ist, natürlich eine viel bessere Verfügbarkeit hat.
Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass so internationale Talente vielleicht auch eher Lust haben, nach Berlin zu gehen, als jetzt nach Würzburg unbedingt.
Tendenziell würde ich dem zustimmen tatsächlich. Ich glaube, es gibt so eine magische 35-Jahre-Grenze, wo dann die Leute mit Kindern vor allem sich eher in der Provinz niederlassen. Und Provinz meine ich hier im Positiven. Andere eben, die vielleicht ein bisschen jünger sind, ein bisschen dynamischer, eher dieses Vibrant-Ecosystem von Berlin suchen, die sind tendenziell auch ein bisschen jünger. Derzeit tatsächlich muss ich zustimmen, aber wir haben eben auch Leute aus den USA, Russland, Aserbaidschan, die jetzt hier gerne nach Würzburg ziehen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, Berlin im Moment etwas internationaler aufgestellt.
Und kann man dann vielleicht auch so, internen Wechsel auch leichter machen, dass wenn man dann irgendwann genug von der Stadt hat, dann kann man nach Würzburg gehen?
Genau, und umgedreht, ja. Genau, das ist sehr, sehr aktiv bei uns. Also es gibt viele Leute, die von Würzburg nach Berlin gehen. Es gibt auch Leute, die von Berlin nach Würzburg gehen. Das ist natürlich ein toller Mix, dass man so zwei komplett gegensätzliche Städte hat im Angebot. Dahingehend definitiv ein Pluspoint im Employer Branding.
Ein interkulturelles Austauschprogramm sozusagen.
Richtig, genau.
Okay. Nur jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die ScoutBee jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, mal kurz noch mal erklären, was ihr eigentlich macht. Also im Grunde kann man ja sagen, ihr scoutet sozusagen Lieferanten für Großunternehmen. Also Großunternehmen sind eure Kunden. Kannst du mal kurz sagen, warum das so relevant ist? Weil eigentlich müssten diese Firmen doch alle schon ihre Lieferanten parat haben.
Schön wär's, ja. Vielleicht ganz kurz in der Nussschale. ScoutBee ist eine Supplier-Buyer-Matchmaking-Plattform. Das heißt, wir nutzen eben Daten at Scale und versuchen auf Basis dieser die richtigen Lieferanten für größere Firmen zu finden. Das heißt beispielsweise jetzt eine Firma wie Walmart, die jetzt einen LED-Leuchtkörperhersteller in China findet, oder jemand, der Eiscreme herstellt und da gefrorenen Kuchenteig sucht, oder ein großer Automotive-Hersteller, der tatsächlich jetzt irgendwelche Millionen an Stahlteile in Afrika oder in Südamerika sucht. All das geht über unsere Plattform. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass für große Teilbereiche diese Supply Chains stabil sind. Also den Siemens beispielsweise oder den VW, die wechseln jetzt auch nicht die Lieferanten die Unterwäsche. Aber man muss eben sich vor Augen halten, dass wir hier von hunderttausenden Lieferanten sprechen. Und dahingehend ist es natürlich auch für größere, etabliertere Unternehmen immer wieder wichtig, einfach das Ohr am Markt zu haben. Und es gibt dann verschiedene Use Cases, warum ein solches Lieferanten-Scouting eben durchgeführt werden sollte. Und drei typische sind beispielsweise dann Risiko. Das heißt, ich habe Angst, dass mein Lieferant vielleicht pleite geht oder mich ausquetscht. Das zweite ist Innovation. Wenn ich in dem Teilbereich noch keine existierende Supply Chain habe, ich nenne jetzt mal ein paar Teile wie Wasserstoff oder Brennstoffzellen eben.
Also wenn ich neu in eine Branche reingehen will oder so oder was abdecken
genau.
will.
Genau. Oder vielleicht auch ein Retailer, der sagt, er will ein neues Produkt eben ins Portfolio mit aufnehmen, wo einfach intern noch keine Expertise vorhanden ist. Da helfen wir. Aber tatsächlich dann eben auch, um einfach den Preis zu benchmarken oder die Lieferfähigkeit zu erhöhen.
Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das so vielleicht einer der Hauptgründe ist, weshalb Unternehmen dann nochmal neu gucken.
Genau, richtig. Mhm. Das ist tatsächlich sehr gängig, ja. Mhm. Aber Covid ist ein schönes Beispiel, so schlimm wie es ist, aber wir hatten tatsächlich sehr viele Firmen, die während des China-Lockdowns eben Supply aus China beispielsweise dann nach Indien oder nach Thailand umgezogen haben, nur um dann 4 Wochen später alles aus Indien wieder nach China zurückzuziehen.
Weil dann Indien der Lockdown war?
Genau, richtig. Ja. Und Supply Chains sind brutal dynamisch. Und dahingehend ist ScoutBee ja eigentlich im Herz vom Einkauf eben angesiedelt. Und wir lösen da tatsächlich sehr, sehr, sehr große und sehr, sehr wichtige Probleme.
Mhm. Du hast ja selber mal als Einkäufer angefangen und hast du da dann eben auch festgestellt, dass es da diesen Bedarf für so eine Lösung wie ScoutBee sie ist, gibt?
Ja, tatsächlich. Also ich war selbst nie Einkäufer. Ich war Projektingenieur, aber eben war sehr stark eben mit dem Einkauf verbandelt oder habe eben auch Einkaufsaufgaben übernommen. Und damals war es bei mir eben auch schon wichtig, dass ich immer die innovativsten, günstigsten oder verfügbarsten Lieferanten in der Kette habe. Und es gab damals eben und heute auch nicht keine brauchbare Lösung, um ständig den Markt zu benchmarken. Und auf der anderen Seite eben aber auch keine Möglichkeit, jetzt At-Scale-Lieferanten zu analysieren. Muss dir auch vorstellen, das sind jetzt keine Entscheidungen, nämlich jetzt die eine Chipstüte oder die andere, sondern da geht es ja oft um viele Millionen an Dollar. Und dazu müssen zig Datenpunkte auch akquiriert werden. Und wenn ich jetzt über 1000 Lieferanten hinweg beispielsweise alleine Finanzdaten akquiriert haben möchte oder die Größe dieser Firmen, das dauert Monate. Und wir nehmen eben diese Aufgabe auf und reduzieren eben diese Non-Value-Added-Tasks, also die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, zu einem absoluten Minimum, sodass eben Einkäufer nicht in Monaten, sondern in wenigen Stunden alle Informationen auf dem Tisch hat, um eben clevere Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, kannst du noch mal kurz erklären, wo ihr dann diese Daten rauszieht? Also ihr scannt auch so internationale Datenbanken zum Beispiel. Also wo kriegt ihr eure Informationen über die Zulieferer her?
Ja, also wir haben Hunderte, wenn nicht sogar mittlerweile Tausende an verschiedenen Quellen. Was wir eben machen, ist, dass wir einmal natürlich das Internet runterladen. Das heißt tatsächlich einmal im Monat im Schnitt laden wir das gesamte Internet textuell runter. Die große Herausforderung besteht dann beim sogenannten Entity Linking und dem Entity Extraction. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, eben ein Lieferantenprofil aus verschiedenen Quellen zusammenzufügen. Man kann sich das vorstellen wie so eine Patchwork-Decke. So ein Lieferantenprofil besteht ja bei uns jetzt nicht aus nur der Website, sondern eben aus einem Finanzrekord, aus einer Zolldatenbank, aus einer Zertifikatsdatenbank, aus einer PDF, aus einer PowerPoint. Und wichtig ist einfach, dass unsere Engine in der Lage ist, eben diese verschiedenen Datensätze über den gleichen Lieferanten aus verschiedenen Quellen eben at scale zu matchen, so dass wir uns A, sicher sein können natürlich, dass es der richtige Lieferant ist, wo wir diesen Datensatz zuweisen, und B, auf der anderen Seite aber sehr effizient und schnell arbeiten können. Und dahingehend fügt sich so ein Lieferantenprofil eben nicht nur aus ein paar Dutzend, sondern aus hunderten verschiedenen Quellen zusammen.
Und euch bezahlen aber die Großunternehmen dafür, dass ihr eben dass ihr die Lieferanten scoutet, weil es gibt ja auch andere Modelle, die dann andersrum gehen und dann eher, dass dann die Lieferanten dafür bezahlen, überhaupt gelistet zu werden oder so. Dieses Modell gibt es ja auch.
Richtig, genau. Davon haben wir aber aktiv und bewusst Abstand genommen. Mhm. Vor allem, weil wir ScoutBee nicht zu einer Pay-to-Win-Plattform machen wollen, wo dann wieder der Lieferant mit dem größeren Budget gewinnt, sondern wir wollen eben komplett unabhängig bleiben und eben die Daten entscheiden lassen, ob ein Lieferant zu einem Einkäufer gematcht wird oder nicht. Und diese Unabhängigkeit, welchen Lieferanten zu empfehlen, können wir nur beibehalten, indem wir eben demokratisch und nicht monetarisiert arbeiten.
Mhm. Jetzt hast du 2015 ScoutBee gegründet mit dieser Idee oder mit dem Problembewusstsein, dass es diese Lösung, die du entwickeln willst, noch bisher nicht so gegeben hat. Du kamst ja eben auch aus dem Bereich Einkauf. Glaubst du denn, du hättest auch ein Unternehmen gegründet, wenn du dieses akute Problem nicht gesehen hast? Also hättest du dann dir vielleicht eine andere Idee gesucht oder war das wirklich so problembezogen, deine Gründung?
Ja, gute Frage. Also tatsächlich war ich schon immer sehr gründeraffin. Also ich habe mir schon öfter auch im Vorfeld schon Gedanken gemacht, ein Unternehmen zu gründen. Aber tatsächlich war ich immer sehr selbstkritisch und skeptisch und hatte dann auch zig Dutzende Ideen. Von daher hätte es schon eine sehr, sehr gute andere Idee brauchen müssen, um mich dann zu überzeugen. ScoutBee war eben eine Idee, oder nicht nur eine Idee, sondern ein wirklich extrem präsentes, globales Problem, was eben gelöst werden musste. Und deswegen ist die Gründung mir auf jeden Fall leichter gefallen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie yet another Marketing-Startup gründen würde. Ich wollte tatsächlich dann schon ein weitreichendes Problem eben lösen. Und ohne jetzt zu altruistisch zu klingen, aber das ist schon auch eine wichtige Komponente für mich. Und vielleicht als Sidekick eine kleine Anekdote. Wenn man sich eben vorstellt, dass es heute drei Hersteller von MRT-Scannern gibt, also eben diese Krebsdiagnostik. Mhm. Das ist Philips, das ist General Electric und das ist Siemens. Dann kann man sich vorstellen, dass heute tatsächlich für die gesamte Menschheit und den gesamten Planeten ca. 20 bis 30 Leute verantwortlich sind, neue Innovationen zu finden, diese eben in die Supply Chain einzuprägen und diese eben auch stabil zu halten. Mhm. Und wenn man hier einfach nur 50% höhere Sichtbarkeit bekommt oder eben 20% bessere Daten oder 80% höhere Effizienz, dann erhöht man automatisch auch, jetzt wahrscheinlich nicht im zweistelligen Prozentbereich, aber im einstelligen Prozentbereich, eben über Innovationsfähigkeit und die Innovationsgeschwindigkeit dieser Unternehmen. Und das ist für mich schon immer eine wichtige Komponente gewesen, dass es eben auch eine altruistische / philanthropische Komponente eben auch bei meiner Idee gibt.
Also es muss irgendwie Sinn machen.
Genau, richtig. Das ist wichtig.
Und jetzt gehen wir vielleicht nochmal kurz zu euren Anfängen zurück. Also ihr habt ja zu viert gegründet, du noch drei andere. Und ja. Mittlerweile habt ihr insgesamt 65 Millionen Euro eingesammelt. Jetzt auch Anfang des Jahres so eine Mega-Runde gemacht, über die würde ich gerne später auch nochmal mit dir sprechen. Ja. Aber wie seid ihr denn am Anfang vorgegangen? Also wie habt ihr euch finanziert, als ihr noch gar kein Wagniskapital hattet? Also habt ihr irgendwie was zur Seite gelegt gehabt?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte ein bisschen was auf Seite gelegt, meine Kollegen eben auch. Wir haben damals alles in den Pott geschmissen und hatten da eigentlich eine recht ansehnliche fünfstellige Summe zusammengekarrt. Aber das war tatsächlich hartes Brot. Also ich habe damals auch mein Auto verkauft. Ich hatte meine Lebensversicherung, meinen Bausparvertrag gekündigt. Ich habe im Vorfeld tatsächlich auch nochmal mit meinem letzten Gehaltscheck bin ich nochmal zur Bank und habe mir nochmal 25.000 Euro Kredit aufgenommen. Damit ich ein bisschen Raum zum Atmen noch habe im Fall der Fälle. Und so wurde tatsächlich dann der erste Prototyp mitfinanziert, wobei ich tatsächlich dann damals auch noch sehr viel selbst gecodet habe.
Mhm. Also du hast so doll an die Idee geglaubt, dass du auch erstmal Schulden gemacht hast, ordentlich. Also ja, private Schulden.
Ja. Mhm. Ja. Ja, jetzt nicht der USA-Style, irgendwie College $250,000, aber das war schon, ja, doch schon an der sechsstelligen Kratz damals. Und das war natürlich, wenn man vor allem nur 3-4 Jahre im Berufsleben war, doch eine Riesenstange Geld. Man kann relativ wenig zur Seite legen in der kurzen Zeit natürlich.
Und würdest du sagen, hat es den Druck für dich erhöht, dass es funktionieren muss?
Ja, natürlich unfassbar. Also das ist... Also der Druck war, glaube ich, der gleiche. Das Einzige, was natürlich dazu kommt, ist das Zeitproblem dann. Also man darf sich einfach mit einer dünnen Kapitaldecke weniger Ausrutscher erlauben. Und genau genommen hatten wir 2 grobe Ausrutscher dann bei uns, wo tatsächlich dann auch der Mittagsessen-Clan von Fleisch auf Reis umgeswitcht wurde. Das war also wirklich kein Witz, das war wirklich wie in den Büchern, wo wir tatsächlich, also wir hatten gar nichts mehr. Wir hatten dann uns eine kleine Wohnung genommen, der hat uns tatsächlich nur noch von Wasser und Reis ernährt. Es gab auch noch das billige Bier, wenn es mal was zum Anstoßen gab. Also ja, das war schon eine sehr, sehr mühsame Zeit.
Das war dann so, als ihr dann gerade versucht habt, erste Geldgeber wahrscheinlich von eurer Idee zu überzeugen und das hat dann aber nicht so schnell funktioniert wie erhofft, oder warum war der dann irgendwann so pleite?
Ja, Kapital haben wir tatsächlich relativ spät gesucht, muss man sagen. Also wir haben am Anfang schon angefangen zu monetarisieren und witzigerweise hatten wir angefangen, die Lieferanten zu monetarisieren und das hat auch gut funktioniert und wir hatten auch am Anfang ein paar Umsätze, aber es war einfach nicht berechenbar. Und wenn man dann mal 1, 2, 3 schlechte Monate hatte, dann hat man eben bei so einer größeren Gründerbasis vor allem auch dann ruckzuck wieder finanzielle Probleme. Und dahingehend war es eher diese Unberechenbarkeit, die uns eben zu schaffen gemacht hat. Vor allem im B2B sind diese Vertriebscycle einfach wahnsinnig lang. Und als wir dann zur Erkenntnis kamen, dass wir doch ein bisschen zügiger mit Wagniskapital arbeiten mussten, wollten wir uns auch kein Wagniskapital einholen, bevor wir nicht zumindest mal ein Letter of Intent von einem größeren OEM haben. Und das hat sich auch wieder hingezogen. Also B2B-Startups, andere haben es natürlich auch nicht leichter, B2B-Startups haben natürlich dann echt zu kämpfen mit diesem Sales-Cycle, der ja seltenst unter 9 bis 12 Monaten ist. Und selbst einen Termin beispielsweise dann beim großen OEM zu bekommen, das dauert ja auch schon mal 3, 4 Monate. Mhm. Das ist dann schon hart.
Dafür wiederum sind vielleicht Investoren interessierter, mittlerweile eher in B2B-Startups zu investieren, als jetzt in B2C vergleichsweise.
Möglich. Habe jetzt tatsächlich keine Daten, was der Unterschied ist derzeit mit B2C und B2B. Tendenziell tatsächlich glaube ich, dass Investoren aber bei B2B das Maß an KPIs zumindest ein bisschen weiter oder ein bisschen flexibler anlegen, als es beispielsweise ein B2C-Startup, wo man ganz klare Weekly Active Users, Transactions und so weiter eben haben muss. Mhm. Investoren ist klar, dass das Startups in der Early Stage selten vorweisen können. Die müssen eher qualitativ arbeiten.
Und bist du dann irgendwann mal an so einen Punkt gekommen, wo du gedacht hast, okay, ich glaube, ich habe mich verkalkuliert, das könnte vielleicht doch nicht so hinhauen?
Ja, teilweise mehrmals täglich. Also schon.
Ja, aber nie so, dass du hingeschmissen hättest.
Nee, da war mal, glaube ich, dann der Ehrgeiz zu groß. Also für mich war tatsächlich dann nicht das Scheitern. Ich glaube, das hätte mich wahrscheinlich auch schon irgendwie gefuchst, dass ich es nicht geschafft habe. Aber diese Visibilität, dass man gesehen hat, ah, das funktioniert und die Leute brauchen das auch. Und es muss irgendjemand machen. Und mir vorzustellen, dass ich in 10 Jahren irgendwie in meinem Sessel sitze und dann irgendwie diese Idee sehe, wie sie eben Flügge wird und von jemand anderem dann quasi durchgezogen wird, das hätte mich, glaube ich, da nicht schlafen lassen. Von daher habe ich tatsächlich dann auch lieber Reis gegessen, als aufzuhören.
Lieber Reis und Wasser. Okay. Ja, richtig. Naja, ich würde sagen, spätestens im Januar dieses Jahres, also noch pre-Corona, hat man auf jeden Fall ja gesehen, dass euer Geschäftsmodell Potenzial hat. Da gab es nämlich diese Mega-Finanzierungsrunde. Ich glaube, es war eigentlich die erste größere in Deutschland 2020 mit sehr hochkarätigen Investoren, zum Beispiel Atomico, der Investmentarm von Siemens war dabei und Lakestar auch, also wirklich so das Who's Who der Investoren-Szene. Und damals hatten wir ja auch schon kurz gesprochen. Und da hast du mir noch gesagt, dass es eine sehr kompetitive Runde war. Also wie bringt man denn die größten VCs in Europa zum Wettbieten?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich der heilige Gral. Ich möchte noch natürlich Holzbringer 42 Cap erwähnt haben. Und unseren Kollegen aus dem Valley, Tova genau. Capital. Genau, also generell ist es so, dass wir zu dem Zeitpunkt schon einen sehr, sehr guten Track Record hatten. Und wir hatten einfach Zugang zu wirklich oder haben einfach Zugang zu sehr, sehr vielen großen, hochkarätigen OEMs, die auch natürlich dann während der Runde bestätigt haben, was für ein großes Problem eben Scout gelöst. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch noch, was man von Scalpe nicht von der Hand weisen darf, ist natürlich dieses relativ breite Potenzial an Revenue-Möglichkeiten auch later down the road. Also wir sind ja tatsächlich ein vollumfängliches Procurement-Tool, was das Potenzial hat, jetzt zum Salesforce für Procurement aufzusteigen, also quasi Sourceforce, währenddessen aber noch den Zugang zu Demand und einen Billionen schweren Marktplatz eben hat. Und da hatten wir einfach sehr, sehr viele Proofpoints, die wir eben belegen konnten. Und die Runde hätten wir auch nicht gemacht, hätten wir den Track Record nicht zeigen können. Also wir hatten eigentlich zu dem Zeitpunkt auch noch genug Geld im Tank, um das Jahr 2020 jetzt noch durchzuziehen. Und ja, am Ende war es dann eben so, dass wir gesagt haben, wir wollen noch ein bisschen mehr aufs Gas treten, noch ein bisschen schneller internationalisieren und noch ein bisschen mehr im Product und Data investieren. Und deswegen haben wir dann eben angefangen, im August kurz den Markt abzuhören, um zu checken eben to what extent wir eben diese Traction auch belegen können. Und wir konnten sie belegen und dadurch eben dann auch wirklich dann Interesse von vielen, vielen Top-VCs aufbauen.
Ihr habt ja erst das im Jahr zuvor eine 12 Millionen eingesammelt und da meintest du aber auch, dass da eigentlich auch noch Geld übrig war. Also es ging gar nicht so sehr um finanzielles Polster, sondern eher so ein bisschen, weil da gerade so eine Welle da war, die ihr mitnehmen wollt noch?
Ja, also genau. Also wir haben eigentlich in der Geschichte von Scout bis auf die frühen Finanzierungsrunden nie geraced oder Geld geraced, wenn das Geld knapp wurde. Sondern wir haben für uns immer im Vorfeld eben Pillars auferlegt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir diese Checkboxen ticken, dann können wir in die nächste Runde gehen, unabhängig jetzt auch vom derzeitigen Kapital. Und das waren dann zum Beispiel eben diese erfolgreiche Implementierung von ScoutB in vielen anderen OEMs, ein Proof, dass eben der Marktplatz als Geld funktionieren könnte, der Proof, dass eben über Partnervertrieb agiert werden kann. Und diese Boxen haben wir eigentlich ein bisschen, nicht nur eigentlich, die haben wir alle sehr früh getickt. Und gleichzeitig muss man natürlich auch noch sagen, dass der Markt zumindest zur derzeit Q4 2019 extrem geboomt hat. Und wir dadurch natürlich unser Aufhaben dann eben mit diesem neuen Kapital dann auch Vollgas in die Internationalisierung zu gehen, größere Budgets abzugreifen und die ganze Sache einfach zu beschleunigen. Und gut, dann kam Covid. Das hat sich dann so ein bisschen wohlgefallen aufgelöst. Aber das war zumindest der Plan oder auch der Narrative hinter der Entscheidung, die Finanzierungsrunde vorzuziehen. Aber tatsächlich, de facto, und sorry für die lange Antwort, war von dem Funding in der Series A, glaube ich, noch 80% des Kapitals auf der Bank.
Das heißt also rückblickend auch mit nach 6 Monaten, 7 Monaten Corona hinter uns eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen.
Ja, tatsächlich frage ich mich das, weil auf der anderen Seite muss man natürlich berücksichtigen, dass der Dealflow in Q1, Q2 extrem stagniert hat. Und Scalpi aber trotzdem, auch wenn es uns auch getroffen hat, aber trotzdem natürlich ein sehr essentielles Tool war, um eben Covid-19 zu begegnen. Kann natürlich sein, dass wir dadurch noch mehr Traction hätten generieren können, als eine der wenigen Deals, die attraktiv sind. Aber das wäre tatsächlich schon sehr, sehr hochgeschossen. Von daher war es gutes Timing. Vor allem bin ich ganz dankbar, dass wir eben dann diese Runde vor Covid abschließen konnten, einfach um die Reisen und so weiter eben zu vermeiden. Und dahingehend war es glücklich und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir das jetzt einfach hinter uns haben und uns eben heads down auf die Daily Operations konzentrieren können.
Und jetzt ja auch erstmal gut mit so einem finanziellen Polster erstmal gut auch durch die Krise kommt, auch wenn es, wie du sagtest, euch auch ein bisschen erwischt hat.
Genau, vollkommen richtig. Und es gibt einfach auch Sicherheit. Also man muss ja auch überlegen, Mitarbeiter und so weiter, die machen sich ja auch Gedanken. Und jetzt hört man von Reisestartups oder von Travel-Planning-Startups, die 30-40% ihrer Mitarbeiter entlassen müssen oder Kurzarbeit gehen müssen und so weiter. Das nagt ja alles an der Kultur. Und zu wissen, dass man einfach in einem Startup ist, was eben gut finanziell dasteht, das gibt einfach wahnsinnig viel Sicherheit. Und es gibt auch wahnsinnig viel Push und auch ein gutes Bauchgefühl, dass man eben in einer Firma gut aufgehoben ist, die auch für die nächsten 3-4 Jahre finanziert ist.
Jetzt bist du aber vorhin meiner Frage nach, wie man es eigentlich schafft, da solchen hochkarätigen VCs so viel Geld und zu so einer guten Bewertung auch abzuringen, sage ich jetzt mal, aber vielleicht jetzt nochmal, ich versuche es jetzt nochmal, hast du einen konkreten Tipp, wie man es schafft, sein Startup so gut zu pitchen? Also jetzt natürlich habt ihr gute Zahlen und könnt einiges vorweisen, auch an Großkunden, aber vielleicht gibt es ja trotzdem einen Tipp.
Also ich verstehe deine Frage. Ich weiß nicht, ob es hier so ein Blueprint dafür gibt. Weil die Investoren, die sind alle Bock clever. Ja? Also die haben ihre Analysten, die wissen ganz genau, was sie sich einlassen, wenn sie in so ein Startup investieren. Von daher braucht man einfach eine sehr kohärente Story und einfach auch mal Sachen auf den Tisch legen. Wir waren damals auch sehr, sehr transparent und haben eben auch Investoren gezeigt, was nicht funktioniert und wo wir uns eben fragwürdig sind. Zu unserer Stage waren wir, glaube ich, einfach in einer guten Position, weil wir einfach viele Boxen gecheckt haben. Und es braucht einfach auch eine klare, geradlinige Vision, wo das Unternehmen eben hingehen kann. Und vor allem im B2B kann sowas ja nicht 6 Monate, sondern eben 6 Jahre dauern. Und wenn man dann ganz klar die Roadmap dorthin eben aufzeigen kann und idealerweise on the fly auch noch die Proof Points belegt, wie man eben dorthin kommt und vielleicht auch schon 1-2 quantitative oder qualitative Hypothesen validiert hat, dann hat man ein starkes Standing und dann kann man auch die großen VCs im Valley und so weiter eben angehen, wenn man das möchte. Und wir haben uns damals aber tatsächlich eben proaktiv für die Top-VCs aus Europa entschlossen. Und ja, bin natürlich geschmeichelt, dass wir dann so viel Traction hatten, aber das ist natürlich dem gesamten Team und auch meinen Mitgründern zu verdanken, dass wir eben dorthin gekommen sind.
Und kann man das auch irgendwie beeinflussen, dass es da so ein Wettbieten sozusagen gibt oder machen die das eh schon so unter sich aus? Also hast du da als Gründer gar nicht so einen Einfluss drauf?
Also nee, also klar, man kann natürlich versuchen, irgendwie Termsheet-Shopping da ein bisschen einen Wettbewerb zu schüren, aber A, kommt das nicht im Markt gut an. B, finde ich auch, dass man sich da... das möchte ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, dass die... diese Komponenten, die dazu gehören, die muss man sich vorher selbst ausmachen. Und ich glaube auch, dass ein guter Gründer, der auf einige, zumindest auf einer, zumindest im Vorfeld sich schon Gedanken gemacht hat, welche Investoren man an Bord lassen würde und auch aus welchen Gründen. Und dann, wenn man sich's aussuchen kann, dann geht man auch im Regelfall nicht mit dem allerbesten Offer, mit der besten Valuation, sondern eben mit dem, auch ein bisschen mit dem Bauchgefühl, wo man sagt, okay, mit den Leuten habe ich Bock auf einer Daily Base oder Weekly Base auch auf dem Board zum Beispiel miteinander zu arbeiten oder mit denen kann ich mir eben vorstellen, auch die nächsten 4, 5, 6 Jahre eben zu verbringen, weil das ist eben auch eine Hochzeit, vor allem auch wieder hier im B2B. Keiner glaubt, dass Scalpi jetzt irgendwie 2021 an die Börse geht, ne? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und dahingehend gehen diese qualitativen Faktoren natürlich auch mit in die Bewertung ein, aber vor allem muss die Chemie stimmen. Und dahingehend geben sich, glaube ich, auch die Investoren eben dahingehend Mühe und die machen sich im Vorfeld eben ein Bild und die geben eine Bewertung ab, die sie selbst für richtig erhalten. Ich glaube nicht, dass ein Lakestar, ein Atomico oder ein Bessemer oder ein Index oder wer auch immer alles da eben auf dem Planeten rumschwirrt mit Sequoia und so weiter, sich jetzt da brutal hochbieten lässt. Die haben ihr Framework, wo sie mitgehen und danach ist eben Schluss. Und dahingehend würde ich es auch nicht überstrapazieren, wenn man eben sagt, die ganzen Soft-Komponenten passen bei einem vor. Da würde ich auch ein bisschen Valuation sacrificen dafür.
Erst kürzlich gab es wieder eine News bei euch zu vermelden und zwar sind alle deine 3 Mitgründer aus dem operativen Geschäft ausgeschieden und du bist sozusagen jetzt übrig geblieben als einziger Gründer. Kannst du noch mal kurz erklären, wie kam es dazu? Vor allem jetzt in so einer eigentlich super starken Phase bei euch.
Ja, klar, logisch. Also die der Fakt ist einfach der, dass natürlich große Gründerteams so ein bisschen dazu tendieren, natürlich auch die Kosten zu inflaten, aber auf der anderen Seite eben auch die Top-Levels zu besetzen. Und wir haben uns damals tatsächlich auch schon während der Finanzierungsrunde, wenn nicht sogar schon vorher, es war noch vor Weihnachten, hingesetzt und haben gesagt, pass mal auf, Leute, was passiert, wenn wir das ganze Thema jetzt skalieren? Was will denn jeder in der Zukunft eben machen? Und damals haben wir dann eben auch schon ganz klare Aufgabenbereiche vergeben und haben gesagt, wir hier, jetzt glaubt, wir verfolgen eben alle das Growth-Mindset. Und wenn der Zeitpunkt kommt, wo wir das Gefühl haben, für das Unternehmen wäre es eben besser, einen Experten eben reinzuholen, dann räumen wir den Posten. Und keiner musste zu dem Zeitpunkt irgendwie, also niemand von den Damen und Herren wurde gefeuert. Also das ist nochmal herauszustellen, sondern es war eine sehr, sehr symbiotische, sehr harmonische Entscheidung, gemeinsam zu sagen, pass mal auf, es ist jetzt zu dem Zeitpunkt einfach besser, in den Teilbereichen eben auch Experten reinzuholen und vor allem diese Doppel- oder teilweise sogar dreifache Managementspitze aufzulösen, um Alignment in der Company zu schaffen, vor allem in Covid-Zeiten. Und deswegen haben wir uns damals dann eben dann entschieden, dass dann es besser wäre, eben jetzt Top-Talent im C-Level reinzuholen, um die Positionen Chief Revenue Officer und Chief Technology Officer zu besetzen und die Entscheidungsgrundlagen eben in Zukunft zu streamlinen und einen singulären CEO zu haben. Und das bin dann eben ich dann geworden.
Das heißt, ihr habt euch das schon Ende letzten Jahres überlegt und jetzt ist dann für euch jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt müsste man das Management verschlanken?
Genau, also wir haben da keinen Plan gelegt. Also wir haben uns einfach tief in die Augen geschaut und haben gesagt, Leute, was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt weiter skalieren? Wer übernimmt denn den Tech-Bereich? Wer übernimmt denn den Sales-Bereich? Und wir sind alles First-Time-Founder. Es ist nicht so, dass ich zum Beispiel jetzt schon 20 Tech-Teams gezogen habe. Ja? Oder die anderen Kollegen, es ist nicht so, dass die schon 40, 50 B2B-Software-Service-Sales-Teams Procurement aufgebaut haben. Man braucht einfach dann Experten, um dann eben auch Expertenwissen reinzuholen. Founder-Dasein ist vor allem generalistisch in der Early Stage, wo man einfach viele Hüte auf hat. Und nach und nach wird man aber diluted und man löst dann eben Probleme tendenziell gegen Ende, also Series A, Series B, Series C, schlechter als ein Experte. Und dahingehend war das damals eben eine Diskussion, die wir hatten. Wir haben uns jetzt da keine Roadmaps zurechtgelegt, wann wir eben alle das Unternehmen verlassen, sondern wir haben einfach gesagt, okay, alles für die Company und haben da dann eben schon gesagt, dass das okay wäre für jeden.
Aber sind, ich meine, ihr seid jetzt auch alle schon ein paar Jahre dabei, also sind die dann nicht eigentlich auch schon zu Experten geworden in dieser Zeit?
Also definitiv scout wir Experten, also definitiv auch Experten in dem Bereich Data Procurement und so weiter. Aber bei uns geht es ja eher darum, jetzt eben nicht in der Experte in dem Teilbereich zu sein, wo wir aktiv sind, sondern eben eine Software-Company zu skalieren. Und das hat man nicht. Man steht nicht früh auf und hat 10 Jahre Software-Team-Skalierungs-Experience oder man steht nicht früh auf und hat plötzlich 10 Jahre Experience, B2B-Software, also Service-Sales-Teams aufzubauen. Das geht nicht. Die muss man sich einkaufen, diese Talente.
Gab es denn da in der Vergangenheit auch manchmal Abstimmungsschwierigkeiten oder hat das alles ein bisschen verkompliziert, dadurch, dass ihr das immer zu dritt oder zu viel sogar abgestimmt habt?
Na klar, kann man sich vorstellen, ne? Dass das jetzt nicht komplett immer allein und demokratisch eben abgeht. Natürlich hat da jeder versucht, seinen Standpunkt eben hart zu vertreten, aber das war jetzt nie toxisch bei uns. Also natürlich hat das Reibung verursacht, aber dadurch waren wir eher immer sehr, sehr, sehr abgestimmter. Was wir aber gemerkt haben eben ist, dass wir verschiedene Führungsstile an den Tag legen. Und keiner war schlechter oder besser als der andere Führungsstil. Aber das hat natürlich die Company so nach und nach dann eben nicht divided, aber verunsichert, weil wir nicht genau wussten, was sind jetzt Prioritäten oder was sind jetzt eben Values oder Paradigmen, die wir gerne bei den Mitarbeitern sehen würden. Auf der Basis ging es sogar runter dann. Und dahingehend hat das natürlich dann für Verwirrung intern geführt. Und das haben wir dann für uns auch erkannt. Und da gab es dann einen Aha-Moment, den wir dann im März hatten, wo dann wir gemerkt haben, dass verschiedene Mitarbeiter da einfach disaligned sind. Und der Grund waren tatsächlich dann nicht die Mitarbeiter, sondern eben die Gründer oder die Geschäftsführung.
Weil da unterschiedliche Ansagen kamen von euch.
Genau. Genau, unterschiedliche Anzeigen, aber jetzt auch nicht, weil wir uns gegenseitig irgendwie ausstechen wollten, sondern einfach, weil wir gedacht haben, das ist richtig so. Und das war dann der Auslöser, wo wir gesagt haben, wir holen uns jetzt noch einen Coach rein und versuchen, um da irgendwie ein bisschen Alignment zu schaffen. Aber dann kamen wir eben gemeinsam zu der Conclusion, dass das Quatsch ist und dass wir einfach sicherstellen müssen, dass wir mit einer Stimme sprechen und haben uns da dazu entschlossen, dass ich eben das anzeige.
Mhm. Du meinst jetzt, ihr verfolgt unterschiedliche Führungsstile. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Ja, also ich möchte natürlich jetzt nicht mein Führungsstil herausstellen. Also ich würde sagen, ich bin tendenziell natürlich sehr Product- und Tech-affin und eben sehr kollaborativ, habe aber meinen eigenen Background natürlich auch im B2B-Sales. Von daher, ich bin eher ein Typ, der eben sehr viel Empowerment eben der Company gibt. Und diese Führungsstile funktioniert sicherlich bei einigen Departments besser als anderen. Und ja, ich würde sagen, ich bin da eher eben der Kollege, der eben Leute, auch Führungskräfte empowert und die eben Entscheidungen fällen lässt. Das heißt aber nicht, noch ganz kurz herausgestellt, dass das die anderen nicht gemacht haben. Das ist ganz wichtig, nochmal herauszustellen.
Aber ich habe mich jetzt gefragt, wie viel Wissen geht denn da eigentlich verloren? Weil natürlich kann man sich immer Experten reinholen, aber das sind ja auch alles Leute, deine Mitgründer, die von Anfang an dabei waren und das irgendwie und jeden kleinen Winkel im Unternehmen kennen.
Das würde ich mir tatsächlich dramatisch vorstellen, wenn man im Clinch auseinandergeht. Also das würde ich mir dramatisch vorstellen. Das ist nicht der Fall. Also ich gehe heute noch mit jedem ein Bier trinken, wir telefonieren, wir schreiben uns hier und da. Wir sind wirklich, und das ist auch kein Bullshit, sondern das ist wirklich so, wir sind wirklich im Harmonischen auseinandergegangen. Das ist wirklich alles, alles picobello. Ist der Prozess komplett harmonisch gewesen? Nein. Aber wir waren uns eben sehr, sehr, sehr einig, dass das auf jeden Fall harmonisch enden soll. Und deshalb haben wir heute auch noch Zugang zu Lee, Fabian, Christian. Und deswegen haben wir auch heute noch eben die gesamten Insights. Und wenn irgendwo die Devise All Hand on Deck ist Fabian und Lee und Christian auch da und versuchen zu unterstützen, zu linken, versuchen zu Netzwerken für uns und so weiter. First and foremost sind das natürlich auch noch Shareholder. Ja? Die sind natürlich auch nicht nur extrinsisch, sondern auch intrinsisch motiviert.
Die werden auch ihre Anteile behalten, ne? Habt ihr ja auch kommuniziert. Also,
die werden sicherlich einen Teil ihrer Anteile behalten, beziehungsweise sie haben eben dann fairen Deal gefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen natürlich gucken, dass das neue C-Level auch mit incentiviert ist und da habe ich aber auch meinen Teil dazu beigetragen. Details kann ich natürlich jetzt nicht nennen, aber ist keiner unzufrieden aus der Sache rausgekommen.
Und glaubst du, dass es möglich ist, jemanden zu finden, der so emotional involviert ist, wie das Gründer sind, die von Anfang an eben dabei waren? Also anders gesagt, vielleicht kann man Gründer überhaupt ersetzen?
Also sicherlich ist natürlich dann beim Gründer das Herzblut wahrscheinlich noch ein bisschen mehr involviert als jetzt bei externen Experten, die jetzt reinkommen oder Top-Level. Allerdings war das für mich tatsächlich mit das ausschlaggebendste Kriterium, als wir unseren CTO jetzt geheiert haben. Das wird auch jetzt bald announced und das war auch das Hauptkriterium, als wir unseren VP Sales geheiert haben, dass ich einfach spüre, dass für die Damen und für die Herren einfach das ganze Thema Procurement, Lieferantenmanagement und so weiter jetzt nicht irgendwie so ein boring Business ist, sondern dass die einfach verstehen, wo wir hinwollen und dass die für die Vision brennen und dass die auch gemeinsam da Gas geben. Von daher glaube ich schon, dass auch externe Leute, wenn richtig ausgewählt, einen ähnlichen Pathos entwickeln können. Sind die am Ende genauso verbunden wie andere, die Early Founders? Wahrscheinlich tendenziell eher nicht. Aber ob das jetzt irgendeinen Impact auf Productivity oder Qualität von der Arbeit hat, glaube ich nicht.
Mhm. Und hat es auch im Team für Unruhe gesorgt?
Ja, natürlich. Also man muss natürlich sich schon vor Augen halten, dass Mitarbeiter sich ja auch mit dem C-Level connecten. Und dahingehend gab es natürlich da verschiedene Mitarbeiter, Strukturen, die aufgebrochen wurden, aber nochmal hier, wir haben das extrem offen kommuniziert und es war ganz wichtig, dass eben jeder Mitarbeiter komplett Transparenz im Decision-Making dabei ist. Wir haben auch offengelegt, wo wir uns gestritten haben. Wir haben Fireside-Chats gemacht, um die Leute eben abzuholen und dahingehend war das, glaube ich, ein solider Job. Also das war Das hat für Unruhe gesorgt, aber ich denke nicht für Unmut. Und das war das Wichtigste.
Und würdest du das vielleicht auch anderen Gründerinnen und Gründern empfehlen oder in deren Unternehmen so krasse Veränderungen anstehen? Also das klingt jetzt so, als ob ihr da schon sehr offen und transparent mit umgegangen seid. Macht es eigentlich immer Sinn, das auch so offen zu kommunizieren?
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur 100.000 Mal wiederholen. Wenn man es nicht macht, entsteht Gossip. Und Flurfunk und Gossip ist wirklich das, was niemand braucht. Und nach Gossip kommt Zynismus. Und Zynismus ist das, was Kulturen zerstört. Und Kulturen, die zerstört sind, zerstören Unternehmen. Dahingehend kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch beim kleinsten Anzeichen, dass das interne Querelen oder Disalignment eben hervorrufen könnte, kann ich nur empfehlen, dass es einfach kurz offen kommuniziert ist. Einfach am Freitag mal kurz die Mannschaft zusammengetrommelt, mal kurz darüber geredet, warum es so entschieden wurde. Und bei größeren Themen natürlich zu schauen, dass auch wirklich jeder Einzelne abgeholt ist. Das zahlt sich tausendfach zurück.
Mhm. Und wie habt ihr das mit euren Investoren kommuniziert? Also waren die da auch mit eingebunden in den Prozess?
Ja, natürlich. Also jetzt nicht im Entscheidungsfindungsprozess, das haben wir auch ganz klar gesagt, dass wir jetzt da nicht die Investoren zwischen die Stühle setzen wollen, weil natürlich die Kandidaten, die am Ende dann übrig blieben, die müssen ja mit den Investoren weiterarbeiten. Und wir wollten da jetzt keine Politics betreiben. Das ist auch mir sehr wichtig. Und dahingehend haben wir dann die Kommunikation gemeinsam abgestimmt und haben die Investoren dann einzeln abgeholt, beziehungsweise ich habe mich sogar am Anfang rausgehalten, habe das die Jungs eben kommunizieren lassen, damit die das erste Sagen haben und haben das dann eben nochmal gemeinsam im separaten Board-Meeting dann eben nochmal diskutiert.
Und die Investoren haben sich dann auch rausgehalten, haben gesagt, fein, solange ihr da irgendwie eine Lösung findet, mit der alle zurechtkommen?
Klar, logisch. Also die haben natürlich schon versucht zu vermitteln, den Grund zu verstehen und so weiter. Aber es ist ja auch jetzt nicht so super untypisch, dass ein Gründerteam sich auflöst oder dass Gründer das Unternehmen verlassen. Also die Investoren sind ja da wesentlich erfahrener als die Gründer selbst. Die haben viel gesehen. Und für die war einfach wichtig, dass eben kein Brain Drain stattfindet, dass die Mitgründer natürlich noch mit involviert sind, mit unterstützen. Dass am Ende eben vor allem das neue C-Level, was jetzt reinkommt, eben so hochkarätig wie möglich besetzt wird, um einfach dann Scorpio für die Zukunft weiter zu wappnen.
Mhm. Jetzt vielleicht können wir am Schluss nochmal ganz kurz abfragen. Du hattest vorhin schon gesagt, dass Corona euch so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Habt ihr eure Ziele dann auch entsprechend angepasst? Ich meine, ich habe jetzt nochmal vorhin nachgeguckt, ich glaube, das Einkaufsvolumen, was über eure Plattform läuft, das waren 2019 1,6 Milliarden Euro. Und der Plan war eigentlich für 2021 auf 100 Milliarden zu kommen. Seid ihr jetzt von den Zielen abgerückt wegen Corona?
Also auf der Ebene auf jeden Fall. Einfach aus dem einfachen Grund, weil große Beschaffungen jetzt nicht getätigt werden. Das heißt, große OEMs platzieren jetzt keine 100 Millionen Aufträge. Dennoch werden wir vor allem auf der Marketplace-Value-Seite wahnsinnig wachsen. Mal sehen, was das Jahresende mit sich bringt. Und was wir eben machen mussten, wir mussten tatsächlich unseren Fokus shiften. Also vor allem, weil Q1, Q2 Automotive komplett down war und das eigentlich im Vorfeld unser Kernmarkt war und wir uns da eben auch ausbreiten wollten. Aber simple fact, dass eben Kurzarbeit war und der Einkäufer oder unser Kunde einfach nicht am Schreibtisch saß und laut Gewerkschaft auch nicht an den Computer durfte oder keine E-Mails beantworten durfte, ging da einfach nichts vorwärts. Und deswegen haben wir das Team aber komplett auf neue Märkte eingeschworen. Und es sieht alles danach aus, als könnten wir tatsächlich sämtlichen Automotive Revenue nicht nur kompensieren, sondern sogar noch ausbauen, indem wir eben unseren Fokus auf den Bereich Prozessindustrie, Fast Moving Consumer Goods und Consumer Package Goods eben umgeschiftet haben.
Was ja auch während Corona die Bereiche waren, die am meisten gefragt waren dann.
Genau, richtig. Und auch wieder hier sind wir natürlich froh, dass wir unseren Teil dazu beitragen konnten, dass tatsächlich dann diese Masken oder insgesamt Personal Protective Equipment oder auch Hand Sanitizer eben in den Regalen standen, weil wir eben auch den großen OEMs da geholfen haben, die Supply Chain eben zu stabilisieren und sicherzustellen, dass eben ja die Bürger, aber auch die Leute an den Fronten eben in Sachen ausgestattet sind.
Okay, und kannst du mir noch kurz was zu euren Expansionsplänen sagen? Also ihr habt ja auch ein Büro in Washington aufgemacht. Auf dem Plan stand eigentlich die große USA-Expansion. Wie hat die sich denn jetzt entwickelt während Corona?
Genau. Also insgesamt haben wir das US-Team neu strukturiert. Das heißt, wir werden weiter von Washington agieren, haben aber jetzt auch Man on the Ground in Palo Alto, einfach ein bisschen leaner und ein bisschen näher am Kunden, weil A, uns das Reisen natürlich während Corona wahnsinnig Probleme gemacht hat in den USA. Und auf der anderen Seite, weil die Kunden sehr stark distributiert sind. Und dahingehend sind wir weiter in den USA aktiv. Es ist nicht unser Fokusmarkt dieses Jahr. Covid-19 ist da zu kompliziert. Und dahingehend schärfen wir jetzt unsere Axt auf der Product und auf der Sales-Go-to-Market-Seite für 2021 und gehen dann mit den Findings aus 2020 eben in die Expansion. Aber auch wieder hier, ich würde jetzt hier nichts overpromisen, vor allem eben bei Covid-19, einfach die Welt nachhaltig noch in einem Atem erhalten kann. Für uns ist einfach sehr wichtig, dass wir jetzt einfach unsere gesamten Prozesse und so weiter, und dazu gehört eben auch ein Sales-Process, von viel On-Site eben auch viel Online eben umschiften, und da muss auch der Markt mitmachen, Bit by Bit. Und man darf nicht außer Acht lassen, dass das ganze Thema Supplier Scouting oder Supply Chain Management in general auch nächstes Jahr wahnsinnig heiß sein wird, vor allem wenn der Markt zurückbounced und eben die großen Unternehmen wieder anfangen zu produzieren, schlagen große Bedarfe auf einen Markt, auf einen Supply-Markt, der eben ausgedünnt ist, weil Lieferanten Maschinen verkauft, Leute entlassen haben oder pleite gegangen sind. Und da werden dann neue Marktanteile vergeben. Da wird der Kunde oder der Hersteller gewinnen, der eben die resilientere Supply Chain hat. Und da sind wir drauf und dran, eben unsere Kunden vor allem da zu unterstützen. Und das sieht sehr gut aus.
Dass sie sich da schon mal drauf vorbereiten.
Genau.
Alles klar. Gregor, vielen Dank, dass du bei unserem Podcast warst. Wir haben zum Schluss, ganz vorbei ist es noch nicht, ich habe am Schluss noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich.
Okay, also ein Ja oder ein Nein oder ein Entweder-Oder auf
eine Entweder Seite. Entweder oder, genau. Wir können ja gleich mal anfangen, dann siehst du, wie es funktioniert. 9-to-5 oder Nachtschicht? Du müsstest dich jetzt für eins entscheiden.
Nachtschicht. Für mich, also nicht für meine Mitarbeiter, aber für mich.
Ja, okay. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu?
E-Mails am Wochenende, auch wieder für mich, aber nicht für meine Mitarbeiter.
Oje, oje, okay. Work-Life-Balance, schwierig. allein gründen oder im Team?
Im Team.
Immer noch.
Ja.
Seriengründer oder Langzeitchef?
Langzeitchef. Glaube ich. Wird sich zeigen. Ich weiß nicht, was besser ist tatsächlich. Ich habe beides noch nicht gemacht.
Warten wir mal noch ein paar Jahre ab.
Ja.
Franken oder Berlin?
Beides. Berlin, cooles Ecosystem, large scale, coole Community. Würzburg, Provinz, schön natürlich, klein aber fein.
Lass ich dir so durchgehen. Ansprechen oder angesprochen werden?
Angesprochen werden.
Mhm. Kopieren oder selbst erfinden?
Selbst erfinden.
China oder USA?
Auf was? Hast du, da gibt es noch eine Info dazu?
Nee, musst du eher entscheiden.
Okay, dann China.
Keine zweite Ebene. China oder Europa?
Europa.
Wie kaufst du privat ein? Offline oder online?
Oh, sehr viel online, aber jetzt, ich versuche die Großen zu meiden, also kein Amazon.
Okay. Bar oder mit Karte?
Karte.
Geld anlegen oder ausgeben?
Anlegen.
Mikromanagement oder Selbstmanagement?
Selbstmanagement.
Zuckerberg oder Bezos?
Gates.
Apple oder Google?
Apple.
Okay. Zebra oder Einhorn?
Einhorn.
Venture Capital oder Bootstrapping?
Venture Capital.
Okay. Und zum Schluss, hast du noch einen Tipp für uns, wen wir als nächstes in unseren Podcast einladen sollten? Eine spannende Person aus der Startup-Szene.
Ah, das ist sehr interessant. Gute Frage. Also fallen mir jetzt natürlich ein paar Dutzend ein. Nee, lieber nicht. Das wäre jetzt unfair.
Du willst dich nicht für eine Person entscheiden?
Ja, genau. Ich will mich nicht für eine Person entscheiden. Okay. Das ist insgesamt tatsächlich gerade jetzt in Zeit von Corona gibt es extrem viele coole Gründerinnen und Gründer am Markt. Ich glaube, wenn jemand gut vernetzt ist, dann du, Sarah.
Dann spielst du die Aufgabe zurück an mich.
Alles genau, klar. Richtig. Empowerment.
Gut. Sehr gut. Dann danke dir dafür und danke für deine Zeit und bis bald.
Ja, danke schön, Sarah. Mach's gut. Ciao, tschüss.